Ja, es ist schön, wieder bei euch zu sein. Die letzten Wochen war ich viel unterwegs. Aber hier ist man doch zu Hause. Zu Hause ist immer am schönsten. Ich kann euch kurz berichten, so was wir, wo wir gewesen sind, was wir gemacht haben. Ich war zuerst für eine Woche, anderthalb Wochen mit Rahel, meiner Tochter, auf der Hütte oben. Und zwar die Nicole Gruber, das ist Gemeindeglied von Leonberg, aber die wohnt dort am Chiemsee. Die hat eine Hütte gemietet, Dauer gemietet, im Zillertal auf 1700 Meter Höhe. Mit 16 Übernachtungsmöglichkeiten, sehr schöne Hütte. Und da hatten wir 10 Tage Urlaub gemacht mit Rahel zusammen. Und dann waren wir auf der Wallenser Freizeit wieder. Da war ja der Ralf dabei. Ist ja gar nicht da, der Ralf heute. Der Ralf ist gar nicht dabei. Ah. Okay, sag ihm schöne Grüße, ja, genau, ja. Das war eine sehr gesegnete Freizeit, die Wallenser Freizeit. Wir gehen ja seit 20 Jahren jedes Jahr in die Wallenser Täler und gucken dort uns die entsprechenden Gegebenheiten an. Übrigens, nächstes Jahr fahren wir wieder. Ihr seid herzlich eingeladen, mitzukommen. Und wir haben zum ersten Mal dieses Jahr, und zwar, wir gehen immer auf den Campingplatz. Und wer will, kann auch in die Foresteria, in das Gästehaus, was daneben ist, auch dort übernachten, wer nicht so gerne campt oder zeltet. Kann man auch dort mit ein bisschen mehr Komfort dabei sein. Wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr Vorträge gehalten für die Waldenser. Denn Ellen White hat vorausgesagt, dass es unter den Waldensern eine Erweckung geben wird, dass viele Waldenser das Vertrauen zu ihrer eigenen Leitung verlieren werden und dass sie die Dreiengelsbotschaft annehmen werden. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert. Es gibt in Torre Pellice, das ist der Hauptort von den Waldenser Tälern, gibt es eine Eventgemeinde mit ungefähr so 30, 40 Gliedern. Aber da ist kein einziger Waldenser dabei. Das sind alles andere. Ja. Es gab einen Bruder, einen Waldenser, Bruder Long, aber der ist vor 10, 15 Jahren gestorben. Und die Angie Jordan, die ist ein Sechzehntel Waldenserin. Also ihr Urgroßvater war Waldenser und alle anderen nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wenn das geschehen soll, dann müssen wir ja auch dort mal was tun. Deswegen haben wir jetzt Vorträge gehalten an 4 Abenden. Der Max Zuckert, der ist dort mit seiner Familie, Max und Anna, und die wohnen dort als Missionare unter den Waldensern. Ja, und der hat 2 Vorträge gehalten, ich habe 2 Vorträge gehalten und Esther und Daniel und die anderen, die haben auch vorher immer so 20 Minuten Gesundheitsthemen gemacht und wir hatten jeden Abend 8 Gäste. War wirklich schön. Auch einige Waldenser waren dabei. Ja, es war wirklich ein Segen. Und wir haben sehr viele Flyer verteilt, 2000 Flyer verteilt in dieser Woche. Und auch Gespräche geführt und Bücher weitergegeben, vom Schatten zum Licht. Und es war wirklich, wir haben so gute Gespräche gehabt und Gott geführt. Und auch die ganze Gruppe war so missionarisch eingestellt. Die haben mitgemacht und begeistert waren sie. Überall, auch wenn wir irgendwo was angeschaut haben, haben wir immer Flyer und Bücher dabei gehabt. Und überall haben wir, wenn wir Menschen begegnet sind, es weitergegeben. Ja. Und die Menschen waren offen. Ja. Ich kann euch eine Erfahrung erzählen. Ich könnte euch jetzt Stunden Erfahrung erzählen, ja, was wir so. Die Esther ist ja so jemand, die auch so auf Menschen zugeht und die Herzen von den Menschen gewinnt. Dann waren wir bei einer Sehenswürdigkeit, das ist eine Schule, die General Beckwith mal gegründet hat, Beckwith-Schule. Das ist ein Museum heute. Und da ist normalerweise immer ein alter Waldenser, Adriano heißt der, der immer die Führung macht. Der ist jetzt schon 85 ungefähr, ja. Aber der hat immer jedes Mal immer mit Begeisterung. Das ist so jemand, der sehr lebendig ist und ja. Und als wir letztes Jahr dort waren, hat er uns erzählt, dass er Krebs hat im Endstadium, Bauchspeicheldrüsenkrebs, ja. Und dass es ihm ganz schlecht geht. Und wir haben damit gerechnet, dass er gar nicht mehr lebt dieses Jahr. Aber er lebte noch. Wir kamen hin und er lebte noch. Aber er war nicht mehr in dem Museum. Er konnte das nicht mehr führen dort. Das habe ich dann gemacht, die Führung, weil ich kenne mich mittlerweile aus und ich weiß, was dort alles so Gegebenheiten sind. Auf jeden Fall, dann habe ich, wir haben ihn nicht gesehen. Und dann, einen Tag später, war ich dann nochmal dort und habe in der Nähe ist eine Quelle Wasser geholt mit einigen Leuten. Und dann sehe ich ihn, wie er vor seinem Haus sitzt, im Liegestuhl. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich jetzt hin. Mit Esther und Esther ist dann hingegangen und haben mit ihm gesprochen. Allerdings, wir konnten kein Italienisch und er kann kein Deutsch und auch kein Englisch. Und auf jeden Fall der Francesco, wir hatten einen in der Gruppe dabei, der war Italiener, Francesco. Und der, nee, Vincenzo, Vincenzo heißt er. Und den haben wir dann geholt, gerufen und noch jemand, wir waren zu viert dann. Und dann hat er uns übersetzt. Und dann haben wir mit ihm gesprochen. Und er hat sich sehr gefreut, ihn zu sehen. Also wir sind man kann sagen, wir sind befreundet auch. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr da und wir haben gute Beziehungen miteinander. Und dann haben wir ihm ein Lied vorgesungen, einen Kanon vorgesungen, zu viert. Und dann habe ich mit ihm Bibeltext gelesen und habe mit ihm gebetet. Und für ihn gebetet. Und beim Gebet und nach dem Gebet sind ihm die Tränen so runtergelaufen. Und das hat ihm so gut getan. Ich denke, wenn man sich einfach mal, wir waren nur 5 Minuten dort, ja, wenn man einfach mal zu Menschen geht und ihnen Liebe zeigt und ihnen, ja, und mit ihnen betet, das kann so einen Unterschied machen. Wir hatten noch eine andere Begebenheit. Da war am Freitagabend kam eine Frau zu den Vorträgen und ja, hat zugehört und war offen, war ganz begeistert. Und nach dem Vortrag, so ja, 9, halb 10 war es ungefähr dann schon. Der Vortrag ging bis 9, 10 nach 9. Und da haben wir noch mit den Leuten noch ein bisschen gesprochen. Und dann hatten wir mit unserer Gruppe, haben wir dann noch in dem gleichen Raum, das war bei Anfang danach gemacht. Einfach uns zusammengesetzt und ein paar Lieder gesungen und Bibeltext gelesen und zusammen gebetet. Sabbat Anfang. Und dann haben wir und die Frau war noch da. Und dann haben wir sie gefragt, ob sie mitmachen will. Und hat sie gesagt, ja, okay, macht sie mit. Und hat sich dazugesetzt. Die war eine ältere Frau, zu so 70 vielleicht. Auf jeden Fall, dann haben wir sie eingeladen zum Gottesdienst am nächsten Morgen. Dann hat sie ja gesagt und zum Gottesdienst gekommen. Und den ganzen Gottesdienst mitgemacht. Und nach dem Gottesdienst haben wir sie gefragt, ob sie mit zum Essen kommen möchte mit uns. Hat sie auch wieder ja gesagt. Sie ist zum Essen mitgekommen. Und der Vincenzo hat sich mit ihr die ganze Zeit unterhalten, italienisch. Und die war so begeistert. Und am Sabbat, was war unser letzter Tag dort, am Sonntag sind wir wieder abgereist. Und am Sabbatabend, wo sie uns verabschiedet haben von ihr, da hat sie Tränen in den Augen gehabt. Und ja, wir haben sie erst 24 Stunden gekannt. Aber sie hat die ganzen 24 Stunden mit uns verbracht. Sie war überall, wo wir waren, ist sie mitgekommen und hat alles mitgemacht. Ja. Und am Ende hat sie gesagt, ja, das war ihr schönster Tag in ihrem Leben. Deswegen, wenn man mit Menschen Kontakt sucht, ja, oder auch, ist egal, auch wenn man Vorträge macht, wenn man irgendwo, Gott schickt die Menschen zu uns, Gott führt sie. Ja. Es gibt Menschen, die sind auf der Suche nach Gott. Wir müssen nur vorwärts gehen und Gott macht die Kontakte. Ja, dann hatte ich dann 2 Wochen Urlaub mit Esther wieder auf der Hütte oben. War auch sehr schön gesegnete Zeit. Und dann haben wir oben eine Prophetie-Erweckungshüttenfreizeit gemacht. Dort oben 1 Woche. Zum ersten Mal haben wir das gemacht und das war so ein großer Segen. 1 Woche lang, da haben wir dann, die Andachten hat die Esther Rauter gemacht. Das ist von Hagen, eine Schwester, die auch über Joel 2, über Erweckung so Themen hat. Haben wir über Erweckung, persönliche Erweckung nachgedacht. Dann haben wir tagsüber studiert, vormittags und abends studiert, Prophetie. Und nachmittags haben wir Wanderungen gemacht. Gott hat uns gutes Wetter gegeben, ja, wir hatten schönes Wetter. Und die Bergwelt dort ist fantastisch schön dort, ja, im Zillertal. Einen Tag haben wir auch eine Tageswanderung gemacht, oder einen Tagesausflug. Und das war so eine gute Gemeinschaft. Das war eine richtige Erweckung, die wir dort erlebt haben, auch in dieser Gemeinschaft. Wir waren mit 11 Personen waren wir zusammen. Und das war wirklich ein großer Segen. Ja. Und wir hatten auch eine sehr gute Köchin, Antoinette aus Bulgarien. Und sie ist eine Profiköchin, vegane Profiköchin. Die hat ein Restaurant gehabt. Die kann nicht nur vegan kochen, sondern die kann auch, wenn es nötig ist, bestimmte Arten von Gesundheitsessen machen. Basisches Essen oder für Diabetiker, der was auch immer gebraucht wird, oder glutenfrei oder was. Und ja, die war wirklich sehr, sehr gut. Und das war eine sehr gesegnete Zeit. Ja. Und dann am vorletzten Wochenende war ich dann in Holland. Dort habe ich Vorträge gehabt. Bin dann gleich auch dann bei Esther noch übernachtet, bei ihr noch gewesen. Und ja, das war auch ein Segen, den wir dort haben durften. Und jetzt am nächsten Wochenende werde ich in Bulgarien sein. Und zwar die Köchin, die Antoinette, die ist von Bulgarien und die hat mitbekommen, nächstes Wochenende war bei mir etwas ausgefallen und dann haben wir gleich für Bulgarien was vereinbart, dass ich dann dort sein werde. Ja. Gut, aber es ist ein Segen, wenn man auch so eine Freizeit mal mitmachen kann. Eine Freizeit ist etwas, wo man 1 Woche lang sich näher kommt, sich kennenlernt, zusammen lebt und das ist ein großer Segen. Ja. Die Urgemeinde war jeden Tag zusammen. Ja, und das so eine Freizeit ist ein Stück weit wie die Urgemeinde, so, ja, ein gemeinsames Zusammenleben. Und kann ich euch einladen, falls zu viele mitmachen wollen, kann man auch noch eine Freizeit extra machen. Also das ist immer möglich. Wir haben auch schon überlegt auf der Hütte, dass wir eventuell vielleicht zwei Freizeiten im Jahr machen können, eine Ostern und eine im Sommer. Aber das planen wir dann noch und überlegen wir. Ja, und jetzt freue ich mich wieder bei euch zu sein, dass wir heute gemeinsam Abendmahl haben können, dass wir gemeinsam ja, Gott begegnen und zu Gott kommen. Ich möchte mit euch ein Wort zu Anfang lesen. Ich möchte mit euch eigentlich ja, eine neue Serie anfangen. Wir hatten ja die Predigtserie gehabt über die sieben Worte Jesu am Kreuz. Was die bedeuten und was der Hintergrund ist und was wir das für uns heute übertragen können. Und ich möchte mit euch heute eine neue Serie anfangen, die auch sieben Teile hat. Und zwar, die nennt sich Menschen unter dem Kreuz. Ja, welche Menschen sind am Kreuz dort gewesen und was hat sich dort verändert und positive und negative Entscheidungen getroffen? Wir lesen mal Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, Vers 34 und 35. Lukas Kapitel 2, Vers 34 und 35. Und zwar, hier ist Jesus geboren worden und Josef und Maria bringen Jesus jetzt zur Beschneidung und zur Vorstellung, dass er dargestellt wird im Tempel. Und dann heißt es in Vers 34 und 35, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, der mit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Ja, was sagt Simeon? Simeon war ein Prophet und er hat etwas gesagt, ja, von Gottes Geist eingegeben, dass Jesus, der jetzt geboren wurde, er ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel. Das bedeutet, was er damit sagen will, Jesus Christus ist der Mittelpunkt der ganzen Menschheit. Es ist der große Scheidepunkt. Kein Mensch kommt in seinem Leben an Jesus vorbei. An Jesus muss man sich entscheiden. Wenn hier steht, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden, heißt, damit gezeigt wird, was wir im Herzen haben, wo wir stehen, ob wir für Jesus sind oder ob wir gegen Jesus sind. Und daran entscheidet sich das, ob wir gerettet sind oder nicht gerettet sind. Gott kennt den Menschen so, wie er ist. Er beurteilt den Menschen nach seiner Herzenseinstellung. Wir beurteilen manchmal die Menschen nach dem, wie sie sich verhalten. Aber das Verhalten ist nicht immer das, was im Herzen ist. Manchmal sind Kinder, die sich besonders negativ verhalten, habe ich oftmals erlebt, das Problem ist, das ist wie so ein Teufelskreis. Wenn ein Kind sich negativ verhält, bekommt es negative Rückmeldung von der Umgebung, von anderen Kindern, von Erwachsenen. Und das führt dazu, dass sein Selbstwert noch mehr in den Keller geht und dass er sich noch negativer verhält. Ich habe schon oft erlebt, und Esther hat das mir auch bestätigt, Esther hat ja sehr viel mit Kindern gearbeitet, eigentlich ein ganzes Leben lang immer mit Kindern gearbeitet. Auch auf Freizeiten und auch sonst, wenn man gerade Kindern, die ungehorsam sind und die auffällig sind, wenn man ihnen Liebe entgegenbringt, wenn man sich ihnen zuwendet, dann gehen auf einmal ihre Herzen auf. Und dann kann es passieren, dass auf einmal, ja, sie zu dir ein Vertrauen gewinnen und eine Beziehung gewinnen, wenn man ihnen auch was zutraut, dass auf einmal ist alles auf den Kopf gestellt wird. Auf einmal werden sie ganz lieb. Auf einmal, wenn man ihnen was sagt, hier kommt, hier ist eine Grenze. Aber wenn man ihnen Liebe zeigt und Liebe bringt, ja, dass es oftmals einen großen Unterschied macht. Ja. Das heißt, oftmals ist es so, dass diese Kinder wollen das Gute, aber weil sie immer nur negative Einflüsse von außen bekommen, negative Rückmeldungen, kriegt sie immer mehr Schwierigkeiten, ja, und immer mehr Ablehnung. Und diese Ablehnung bringt sie immer noch mehr auf den falschen Weg. Gott sieht uns, wie wir wirklich sind. Jesus am Kreuz, und darüber denken wir heute nach beim Abendmahl, ist die Herausforderung Gottes, dass wir Farbe bekennen, auf welcher Seite wir stehen. Nikodemus war jemand, der heimlicher Jünger Jesu war, aber am Kreuz hat er Farbe bekannt. Wo stehe ich? Hat er seine Entscheidung für Jesus öffentlich gemacht? Vorher war er nur heimlicher Jünger. Das Kreuz offenbart, was im Herzen ist. Eine Geschichte. Ein Evangelist hat einmal erzählt aus seiner Arbeit. Er schreibt, in einer Evangelisation sitzt ein Ehepaar. Ich spreche über das Leben ohne Gott, über Sünde, Diebstahl, Ehebruch. Die Frau denkt bei sich, nun ja, es kann ja sein, dass heute Abend auch solche Leute in der Versammlung sind, aber einen Mann kenne ich und das ist mein Mann. Für den lege ich die Hand ins Feuer, der ist kein Ehebrecher. Und als die beiden nach Hause kommen, sagt der Mann zu ihr, ich habe dir schon lange etwas sagen wollen, aber ich hatte nie den Mut dazu. Aber heute Abend hat Gott mir das aufs Herz gelegt, dir zu sagen, ich bin ein Ehebrecher. Das ist der Mann, für den seine Frau die Hand ins Feuer legen wollte. Wie oft spielen wir ein gefährliches Spiel? Wir Menschen haben es gelernt, nicht unser wahres Gesicht zu zeigen. Manches verstecken wir. Manchmal machen wir dem anderen etwas vor, manchmal versuchen wir auch Gott etwas vorzumachen und manchmal auch uns selbst. Doch einer kennt uns. Alle Wünsche und Begierden, alle falschen und bösen Wege, aber auch alle unsere positiven Wünsche und Neigungen sind vor unserem Gott offenbar. Gott kennt uns. Jesus ist gekommen, damit unsere geheimen Gedanken unseres Herzens sichtbar werden. Zuerst vor uns selbst, damit er uns retten kann, uns helfen kann von unserem falschen Weg, aber auch vor der Welt. Jesus ist Gesetz zum Fall und zum Aufstehen für viele. Ich möchte heute einfach mal einen kurzen Überblick geben über die Menschen, die am Kreuz waren. Wir werden dann in den nächsten Predigten, bei einem Abendmahl jeweils, konkret uns einzelne Menschen angucken unter dem Kreuz. Erstmal, Jesus ist Gesetz zum Fall. An Jesu Kreuz gab es Menschen, die, ja, wo ihre Bosheit, ihr Abfall am Kreuz sichtbar geworden ist. Mit verbissener Energie haben die Priester und Pharisäer Jesu Vernichtung herbeigetrieben. Und nun sind sie am Ziel ihrer Wünsche. Jesus hängt am Kreuz. Das wollten sie. Sie wollten ihn vernichten. Aber darüber haben sie keinen Frieden gefunden. Wir lesen mal Markus, Kapitel 15. Markus 15, Vers 29 bis 32. Markus 15, 29 bis 32. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, so steige er nun herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Da sind die Spottenden. Wer hat gespottet? Ja, hier steht zuerst die Vorübergingen. Also viele von den Menschen, die dabei waren. Natürlich nicht alle. Es gab auch eine ganze Reihe, die auf Jesu Seite waren, die mitgelitten haben. Aber eine ganze Reihe Leute, die vorübergingen, lästerten ihn. Was heißt das, lästerten ihn? Das heißt, sie haben Jesus verspottet. Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Mein Lieben, manchmal, wenn jemand dich verspottet, manchmal steckt dahinter Angst, Unsicherheit. Sie wussten um seine Macht. Sie wussten, er hat sie ja ein paar Tage vorher Lazarus auferweckt von den Toten. Wenn jemand Tote auferwecken kann, sich über so jemanden lustig zu machen, ist gefährlich. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten, Pharisäer. Interessant ist, dass sie sagen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Sie verkündigen noch Jesu guten Taten, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Sie sagen, er hat anderen geholfen. Ja, das war sein Leben. Und kann sich selber nicht helfen. Konnte er sich helfen? Natürlich. Er hätte sagen können, er ist fertig, ich steige jetzt runter. Hätte machen können, jederzeit. Hätte jederzeit abbrechen können. Und das war die große Versuchung für ihn. Also, wenn ich am Kreuz hänge, ich kann mich nicht entscheiden, abzusteigen. Da sind mir Grenzen gesetzt. Aber er hätte es machen können. Er war Gottes Sohn. Und die Versuchung zu sagen, jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt mache ich nicht mehr, jetzt breche ich ab. Die Versuchung war da. Deswegen hat Satan auch die benutzt, die Schriftgelehrten zu sagen, steig doch vom Kreuz herab. Dann wollen wir auch an dich glauben. Wollen wir nicht, dass die Menschen glauben? Also wenn er herabgestiegen wäre, dann hätten sie doch geglaubt, oder? Hätten sie dann geglaubt? Sie haben es gesagt. Sie hätten nicht geglaubt. Sie hatten genügend Beweise seiner göttlichen Macht. Allein die Auferweckung vom Lazarus. Lazarus war 4 Tage im Grab. Und er gesagt, öffentlich, vor allem, vor aller Augen, mittags, hat er Lazarus zum Leben erweckt. Konnte keiner leugnen. Das war göttliche Macht. Was wollen Sie sonst noch für Zeichen haben? Wäre er vom Kreuz herabgestiegen, die hätten nicht an ihn geglaubt, denn ihre Herzen waren nicht bekehrt. Wenn jemand sagt, wenn du das und das tust, dann glaube ich auch an Gott. Glaubt das nicht. Wenn ein Mensch sich bekehren will, dann wird der Heilige Geist ihn zur Bekehrung führen. Aber wenn ein Mensch sagt, die und die Bedingungen müssen erst erfüllt sein, damit ich an Gott glauben kann, das ist kein Glaube. Man kann dann nur beten, dass Gott sein Herz erreicht, dass er bedingungslos Gott annimmt, sein Herz Gott übergibt. Die Herzen der Schriftgelehrten und hohen Priester, sie waren erfüllt von Macht, Gier und Neid. Jesus war so anders. Wie oft hatten sie seine Worte der Gnade und der Güte vernommen, aber ihre Herzen verschlossen. Sie wollten herrschen, sie wollten befehlen, sie wollten in weltlicher Größe glänzen. Sie wollten die Herren sein. Aber Jesus war ein Diener. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, wer groß sein will unter euch, der sei euer Diener. Im Leben Jesu heißt es, bei der 772, die Obersten der Juden blieben von dem Erlebten unberührt. Ihr Hass auf Jesus hatte nicht nachgelassen. Die Dunkelheit, die während der Kreuzigung die Erde überzogen hatte, war nicht dichter gewesen als die geistliche Finsternis, die noch immer die Sinne der Pharisäer und Obersten umgab. Ein Stern hatte die Geburt Christi verkündigt und die Weisen zum Stall geführt, in dem Jesus lag. Die himmlischen Herrscharen hatten den Heidern verkündet und ihm über den Feldern von Bethlehem Lob und Preis gesungen. Dem Meer war seine Stimme vertraut gewesen, es hatte seinen Geboten gehorcht. Krankheit und Tod hatten seine Vollmacht anerkannt und ihm ihre Opfer ausgeliefert. Die Sonne hatte beim Anblick seines Todeskampfes ihre Strahlen verborgen. Die Felsen hatten ihn gekannt und waren bei seinem Todeskampf zersplittert. Die unbelebte Natur hatte Christi Göttlichkeit deutlich bezeugt. Nur die Priester und Obersten in Israel verschlossen sich dem Sohn Gottes. Wie tragisch. Sie waren doch diejenigen, die Gottes Volk geführt haben, die Informationen hatten, die das Wissen hatten, die Wahrheit hochgehalten haben. Und sie verschließen sich. Sie können am Kreuz nur spotten. Spott ist immer ein Zeichen innerer Unsicherheit und Angst. Sie können den Taten Jesu nichts Gleichwertiges entgegensetzen. Sie können nur spotten. Diese Spötter gibt es heute noch in vielen, vielen Variationen. Sie machen Jesu Leben und seine Werke zum Spott, zu einer Niederlage. Wenn ich andere verspotte, dann fühle ich mich selbst besser, erhaben. Johannes 2, Vers 19 bis 21. Sie haben gesagt, da du den Tempel abbrichst und ihn wieder aufbaust in 3 Tagen. Das hat Jesus gar nicht so gesagt. Was hatte Jesus gesagt? Johannes 2, Vers 19 bis 21. Johannes 2, 19 bis 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Ja. Das heißt, erstens war das nur ein Bild mit dem Tempel. Dass er hat nicht gesagt, ich werde ihn abreißen und dann nach 3 Tagen wieder aufbauen. Das haben sie ihm so unterstellt. Das heißt, es ist oftmals so, ne, dass man irgendwas sagt und auf einmal wird ihm das Wort im Mund rumgedreht. Ja. Dann kommt das Gegenteil dabei raus, was man eigentlich gesagt hat. Ist Jesus auch so gegangen? Wir sind nicht die Einzigen. Sondern Jesus hat gesagt, brecht diesen Tempel ab. Das heißt, sie haben ihn umgebracht. Jesus hat damit angedeutet, dass sie seinen Tod verursacht haben. Wie oft wird er heute noch Gottes Wort verdreht und verspottet. Aber er hat gesagt, ich werde ihn wieder aufbauen in 3 Tagen. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Jesu Tod und Auferstehung sind das Zeichen seiner Erlösermacht. Und sie sagen, ist er der Christus, den König in Israel, so steige nun herab vom Kreuz. Sie fordern ihn heraus, so wie Satan in der Wüste, bist du Gottes Sohn? Dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Und so sagen sie, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Wenn du es kannst, mach's doch. Gott hat selbst vom Himmel sich bekannt zu Jesus. Aber sie glaubten nicht. Sie glaubten nur ihrem eigenen Messias, der aus ihrem Holz geschnitzt war, aber nicht dem echten Sohn Gottes. Ja, das ist der Unglaube, der die Menschen von Jesus wegführt. Von den Spottenden unter dem Kreuz schlägt Jesus offener und frecher Unglaube entgegen. Dieser Unglaube war aus einem Herzen des Aufruhrs gegen Gott geboren. Jesus ist immer wieder in seinem Leben diesem Unglauben begegnet. Markus 6 lesen wir mal. Markus 6, Verse 1 bis 8. 1 bis 6. Markus 6, 1 bis 6. Und Jesus ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland, bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Was ist ihm passiert in Nazareth? Warum haben die Menschen nicht an ihn geglaubt? Eigentlich, Nazareth war ja sowieso eine Stadt, die verrucht war. Ja, als die ersten Jünger gekommen sind, dann hat der Philippus gesagt, der Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth war berüchtigt für die böse Stadt. Und sie sagen, ja, wir kennen ihn doch. Wie kann er Messias sein, wenn wir ihn doch kennen? Zimmermann. Sie wollten nicht glauben. Aus den Worten und Werken Jesu konnte man deutlich Gottes Wirken sehen. Aber die Hartherzigkeit der Nazarener ließ sie in ihren Vorurteilen stecken. Wie viele Menschen gibt es heute, die Vorurteile haben? Das ist genau das, was wir auch heute Morgen in der Lektion besprochen haben. Satan versucht es, den Menschen ein falsches Gottesbild aufzuzeigen. Und dann sagen die Leute, wenn das Gott ist, mit dem will ich nichts zu tun haben. So auch hier, sie haben ein falsches Bild von Jesus, vom Messias. Wenn die Menschen Gott wirklich kennenlernen würden, wie er ist, dann würden viele Menschen ihr Herz und ihr Leben Jesus übergeben. Im Leben Jesu heißt es dazu, Seite 223, ihr Unglaube erzeugte Groll. Satan hatte sie in seiner Gewalt und voller Wut erhoben sie ihre Stimme gegen den Heiland. Sie hatten sich von dem abgewandt, dessen Dienst darin bestand, zu heilen und wiederherzustellen. Unglaube. Der Unglaube hindert uns, oder hindert Menschen, zu Jesus zu kommen. Und der Unglaube hindert Jesus, Wunder zu tun. Denn dort konnte er nur wenigen Kranken die Hand auflegen, sonst konnte er keine Zeichen tun. Deswegen am Kreuz wurde sichtbar, dass viele Menschen sich überhoben haben. Jesus war schwach am Kreuz und jetzt haben sie es ausgenutzt, ihre Bosheit, ihren Unglauben mit Spott und Gegnerschaft zum Ausdruck gebracht. Aber auch zum Aufstehen vieler. Das Kreuz ist auch zum Aufstehen vieler geworden. Wir lesen Markus 15, 39. Markus 15, 39. Und wir haben ganz unerwartete Wendungen am Kreuz. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Was für ein Bekenntnis. Wer sagte das? Der Hauptmann. Das war kein Jude, der wusste nichts von der Schrift, der hatte keine Prophezeiungen gelesen vom Messias. Der hatte schon hunderte von Menschen ans Kreuz gebracht. Er war abgestumpft. Aber er sieht, wie Jesus leidet. Er sieht die Qualen. Er hat schon Menschen gesehen, er hat schon viele Menschen gekreuzigt, die geflucht haben und geschrien haben. Aber jetzt sieht er Jesus leiden. Und nie hat er einen Menschen so leiden sehen, still, geduldig, rein, bewusst, göttlich. Der Hauptmann kannte auch die Sprache der Menschen. Und er hörte die Worte Jesu vom Kreuz. Und noch nie hat er solche Worte gehört. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du wirst mit mir im Paradies sein. Es ist vollbracht. Vater, an deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Hauptmann erlebt Jesu Tod. Und er hat schon viele Menschen sterben sehen. Meist starben sie in Hass, Angst und Verzweiflung. Doch nie hat er einen Menschen sterben sehen, so wie Jesus. Gläubig, gefasst, rein, göttlich. Und als die dichte Finsternis um das Kreuz von einem Lichtstrahl durchbrochen wurde, und Jesus sein Haupt neigte und starb, da bebte die Erde, Blitze zuckten durch die Schwärze, Donner grollte. Und als es wieder still geworden war, schallte eine laute Stimme über den Hügel Golgatha. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Im Leben Jesu heißt es dazu, diese Worte wurden keineswegs im Flüsterton gesprochen. Alle Augen wandten sich um und versuchten zu erkennen, woher sie kamen. Wer hatte das gesagt? Kein anderer als der Hauptmann, der römische Soldat. Die göttliche Geduld des Heilandes, sein plötzlicher Tod, den Siegesruf noch auf den Lippen, hatte den Heiden sehr beeindruckt. Er erkannte in dem verwundeten, zerschlagenen Körper am Kreuz die Gestalt des Sohnes Gottes. Er konnte nicht anders, er musste seinen Glauben bekennen. Die einen, die eigentlich Gottes Kinder waren, spotten und lehnen Jesus ab. Der Hauptmann erkennt Gottes Sohn. Ein Mensch unter dem Kreuz Jesu, er glaubt, er öffnet seinem Herz dem Wirken Gottes. Manchmal kommen von vollkommen unerwarteter Weise Menschen auf einmal zum Glauben. Es ist erstaunlich. Die Frauen, die Jesus gedient hatten, sie stehen in einiger Entfernung. Sie können Jesu Leiden und Sterben nicht fassen. Doch sie wollen bei ihm sein. Sie leiden mit Jesus. Sie erleben seinen Tod wie ihren eigenen. Sie begleiten ihren Herrn bis ins Grab, dienen ihm mit der ganzen Liebe ihres Herzens. Ihnen offenbarte sich der Heiland als auferstanden als erstes, weil ihre Liebe zu ihm am reinsten war. Oder auch Johannes, der Josef von Arimathea. Johannes 19 lesen wir. Johannes 19, Vers 38 bis 42. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in ein Leinentuch mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Da hinein legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Zwei heimliche Nachfolger Jesu bekennen sich am Kreuz offen zu Jesus. Sie halten nicht weiter zurück, wie sie über Jesus denken. Durch ihr Verhalten verkündigen sie auch diese wunderbare Predigt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Josef und Nikodemus fassen den toten Heiland an. Die Jünger haben es nicht getan. Keiner hat es sonst getan. Aber sie haben es getan. Sie zogen die Nägel aus dem Holz. Sie nahmen ihm die Dornenkrone ab. Sie wuschen seinen zermarteten Körper. Sie balsamierten ihn ein und wickelten ihn in eine reine Leinwand. Josef stellt sein eigenes Grab zur Verfügung und will damit sagen, ich gebe alles für meinen Jesus, der mein Heiland ist. Und damit haben sich beides waren angesehene Männer, die im Hohen Rat Mitglieder waren. Und dadurch, dass sie sich hier zu Jesus bekannt haben, haben sie eigentlich ihre gesamte Karriere in ihrem Besitz und alles verloren. Für Jesus. Menschen unter dem Kreuz. Wie stehen wir unter dem Kreuz von Golgatha? Ist es für uns zum Aufstehen oder zum Fall? Jesu Aufstehen, Jesu Sterben darf uns zum Aufstehen werden. Aufstehen aus Sünde und Verlorenheit. Aufstehen aus Angst, Selbstliebe, Hass und Unglauben. Aufstehen zur Liebe, zur Freude, zum Leben, zum wahren Leben in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Wenn wir heute Abend mal feiern, dann wollen wir es tun, indem wir auch darauf antworten. Indem wir sagen, Jesus, am Kreuz möchte ich mich zu dir bekennen. Am Kreuz möchte ich, dass du in meinem Leben den ersten Platz hast und dass die Menschen sehen, dass ich dir gehöre. Am Kreuz müssen sich Menschen entscheiden. Möge unsere Entscheidung für Jesus fallen. Amen.